Und zwar die Nummer.
Der Daniel hat uns über die Berufungsgeschichte vom Saulus zum Paulus erzählt und ich will da ein bisschen anknüpfen an das, was denn daraus entstanden ist. Wir haben es vorher gehört, 13 Briefe von Paulus sind in der Bibel abgebildet oder abgedruckt und einer davon ging auch an die Gemeinde in Rom. Der Abschnitt steht in Kapitel 14, die Verse 7 bis 9. Ich lese mal vor, können Sie gerne dann auch mitlesen. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ihr kennt die Verse wahrscheinlich schon aus dem Römerbrief. Möglicherweise hat er schon zur Konfirmandenzeit dann gehört. Im Herbst ist schon immer die Zeit, da kommen vielleicht auch ein bisschen drübere Gedanken. Man denkt über das Leben, vor allem aber auch über das Sterben nach. Und auch bis dahin, dass man in zwei Wochen ist ja Ewigkeitssonntag, dann auch über all diejenigen nachdenkt, die in Kirche ja gestorben sind. Wäre jetzt der erste Eindruck, wenn man die Verse bloß rausgelöst aus dem Kapitel sehr würde. Wenn man den Text ein bisschen besser verstehen will, macht Sinn, durchaus auch mal den Kontext, also das, was davor steht oder danach steht, zu betrachten. Dann erschließt sich vielleicht ein bisschen besser und in dem Fall wäre es ganz gut, wenn wir die erste Verse, die oder die vorangegangene Verse zu diesem Abschnitt uns mal näher betrachtet. Auch die werde ich wieder vorlesen. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der wacht den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst, den Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn. Denn er dankt Gott, und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Das ist jetzt doch ein bisschen andere Ausrichtung, als wenn man nur die ersten drei Verse da anguckt. Da ist von Schwachen und von Starken die Rede davon, dass einige Fleisch essen und andere nicht, dass einige bestimmte Tage einhalten, andere aber nicht. Es ist davon die Rede, dass die Christen in ganz praktische Frage ziemlich unterschiedlicher Meinung sind und dass sie streitet, einander vorteilet, vielleicht sogar verachtet. Es geht also jetzt weniger um Tod und Sterben, sondern eher um das praktische Zusammenleben, das da war. Genau geht's, es hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an, aber ums Essen und ums Trinken. Genauer, die einen meinten, als Christ, da kann man nur vegetarisch leben, denn das Fleisch, das man auf dem Markt gekauft hat, das könnte oder ist meistens von heidnischen Opferkults hergestammt. Und wo der Weih herkommen ist, war auch nicht so ganz genau bekannt. Und darum hat man eben aufs Fleisch und auf den Wein verzichten müssen. Wenn dann also Wein und Fleisch auftischt worden sind, dann haben sich viele von den Christen in Rom halt an ihrem Gewissen bedrängt gefühlt. Andere wiederum haben gesagt, das können wir jetzt nicht ganz nachvollziehen. Was seid ihr denn für Christen? Als ob jetzt davon vom Essen und Trinken unser Heil abhält. Habt ihr nichts von christlicher Freiheit gehört? Christsein zeigt doch gerade drin, dass man frei wird von Zwänge. Hätten wir es denn nicht verstanden, so in etwa in der Richtung, etwas belehrend. Es geht darum, was recht ist. Darum, was ich tue, dass ich das, was ich tue oder lasse, richtig ist. Darum, ob es alle gleich machen müssen oder ob es unterschiedliche Arten und Weise geben kann, sein Glaube zu leben und entsprechend sein Leben auszurichten. Beispielen. In der christlichen Gemeinde ist das Rauchen durchaus ein heikler Punkt. Viele sind der Meinung, das Rauchen steht von Christen nicht an, denn man spielt da auch mit seiner Gesundheit. Wein und Bier trinken ist und war eher in Ordnung. Bei uns in der Gegend gibt's viele Weingegenden oder Neggertal, Remstal, wo auch immer. Vielleicht wäre es ein Versuch wert, einen Christen zu fragen, der in der Nähe von einem Tabakfeld lebt. Vielleicht ist es dort üblich für Christen zu rauchen. Ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht sehen die das Wachsen des Tabaks als Gabe Gottes. Möglicherweise ist dort das Weintrinken ziemlich heikel. Ein Christ trinkt kein Wein, ist ein Gedanke, der in Württemberg eher ungewöhnlich ist. Daran kann man auch erkennen, alles, was recht ist, hängt davon bestimmte Glaubensbedingungen einfach ab und wie wir erzogen worden sind und welche Erfahrungen wir auch gemacht haben. Auch wir selber jetzt, die wir alle heute Abend da sind, wir haben jeder von uns ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem eigenen Glauben und mit Gott gemacht. Und diese Erfahrungen, die geben ein Stück weit auch den Maßstab uns vor. Was richtig oder was falsch ist, wird allerdings immer ein bisschen umstritten sein. Das war es wohl auch schon immer. Wo habe ich meine geistliche Wurzel? Wo komme ich her? Wenn ich aus dem Pietismus komme, dann habe ich in aller Regel etwas andere Ansichten als jemand, der Zugang zur Kirche nur über ein gesellschaftspolitisches Engagement oder über die Kinder im Familiengottesdienst gefunden hat. Für das, was wir als Christen richtig und wichtig finden, gibt es wahrscheinlich immer eine Geschichte. Und wenn alle eigene Geschichte und darum auch unterschiedliche Standpunkte haben, kann das Miteinander in einer Gemeinde nicht ganz ohne Meinungsverschiedenheit abgehen. Nicht nur damals in Rom, das ist oft auch bei 100, ist auch bei uns heute noch so. Wir reden heute gern über Lebensstile, über sogenannte Work-Life-Balance, über Maßstäbe, über Einstellungen. Und Meinungsverschiedenheiten können jetzt sowieso zwischen Eltern und Kindern aber kleine Dinge anfangen. Ein junger Mann hat seinen Führerschein bestanden. Er geht zu seinem Vater, das ist der Pfarrer am Ort, und fragt ihn, ob er dessen Auto denn auch benutzen darf. Der Vater antwortet, pass auf, wir schließen das Abkommen. Du verbesserst deine Note in der Schule und du lässt vor allem deine lange Haare abschneiden, dann reden wir nochmal drüber. Ein bisschen Zeit vergeht, Sohn kommt wieder und fragt seinen Vater, und wie sieht's jetzt aus? Vater sagt, jawohl, bin echt stolz auf dich, dein Notendurchschnitt, das ist schon merklich besser geworden. Aber deine lange Haare, die sind halt immer noch da. Daraufhin sagt der Sohn, ja Vater, ich habe mir das auch überlegt, aber weißt, der Mose hat lange Haare gehabt, der Noah hat lange Haare gehabt und Jesus hat bestimmt auch lange Haare gehabt. Ja, sagt der Vater, da hast du recht, aber die sind auch alle gelaufen. Ja. Er hat einen andere Ansicht der Dinge dann gehabt. In der Familie, zwischen Eltern und Kindern, da ist es, was richtig oder falsch ist, wahrscheinlich ein Dauerthema. Das haben wir alle, die Kinder hin oder Eltern hin, mitgemacht. In einer Kirchengemeinde, da wird es dann auf Dauer einfach schwierig, wenn extreme Meinungen aufeinanderprallen. Und wenn einer sich verstark hält und den anderen Schwäche vorwirft oder andersrum die Schwächere dem anderen den Glauben absprechen, weil sie meinen, die nehmen den Glauben nicht ganz so ernst, der wird es auf Dauer echt schwierig. Und das war in Rom in Gang. Und Paulus nimmt dazu eindeutig Stellung. Ich habe es nicht rausgekriegt, oder bin mir nicht ganz sicher, wer sind jetzt im Streit die Starken und wer sind die Schwachen? Sind die stark, die ohne gesetzliche Regelung auskommen, oder sind die stark, die ohne weiteres auf Fleisch und Wein verzichten können? Wie ist unsere Lebensgestaltung? Uns ist es wichtig, alles richtig, vielleicht sogar, wie es der Daniel gerade gesagt hat, perfekt zu machen. Und dann manches auch oder manches andere als falsch zu markieren. Wenn ich auf der ganz sichere Seite sein will, dann hängt es davon ab, ob ich persönlich alles richtig mache. Ergo kann dann jemand, der sein Leben anders gestaltet, als ich das tue, dann auch nicht alles richtig machen. Da könnte es ja sein, dass ich dann was falsch mache. Also wir reagieren in irgendeiner Form, blustern uns auf, überspielen vielleicht sogar Selbstzweifel oder denn so, wie wenn wir die Wahrheit gepachtet haben und signalisieren damit, wenn du wirklich auf der sicheren Seite sein willst, dann musst du so machen, wie ich das mache. Paulus reagiert auf den Streit mit dem bekannten und auch bemerkenswerten Satz, den ich am Anfang vorgelesen habe, aus dem 14. Kapitel. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Nehmt euch nicht so wichtig, kann man vielleicht auch daraus sagen. Wenn man aus dem Satz einen Buchstaben bloß wegnimmt, dann steht da nicht mehr unser keiner lebt sich selber, sondern unser einer lebt sich selber. Hat man bloß mal das K rausgenommen. Unser einer lebt sich selber. Das ist keine neue Lebenseinstellung, die erst jetzt in die letzten Jahre aufgekommen ist. Das gab es bestimmt auch damals schon. Aber sie hat sich gehalten. bis zum heutigen Tag, weil es in der Menschheit immer welche gäbe hin, die dachten, wenn ich nach mir schaue, dann geht es mir gut. Oder andersrum, wenn jeder an sich selber denkt, dann ist an alle gedacht. Ganz so einfach ist es nicht. Wir ahnen wohl, was das konkret für Auswirkungen haben kann. Lebt jeder sich selbst, dann braucht es in der Tat keinen Bezug mehr auf Gott. Dann gibt es ja keine uns Menschen übergeordnete Instanz. Jeder lebt sich selber, dann braucht es auch nichts oder keinen, bei dem ich mich denken kann für meine Gesundheit, für mein tägliches Brot, für mein Glück oder auch vielleicht für tiefere Erfahrungen, die ich aus Krise mitnehmen kann. Lebt jeder sich selber, kann der getrost auch irgendwelche Genmanipulationen vorantreiben, um dann auch den maximalen Ertrag aus irgendwas herauspressen. Menschen kaum verantwortlich, ich kann Wasser, Energie oder sonst was verschwenderisch anwenden. Ich brauche mir ja keine Gedanken um meine Umwelt oder um andere machen. Was würde das wohl geben, wenn jeder so leben würde? Und es ist ja nicht alles. Es hat ja auch zur Folge, dass ich mit der Schattenseite meines Lebens, mit meiner Schuld, mit meinen Ängsten und Abgründe dann allein bin. Am Ende ist es kein guter Gedanke. Wer bin ich? Zu wem gehöre ich? Wenn man früher, als das Kind durch Harthausen gelaufen bin, hat einer nicht gewusst, wer man ist, dann ist man nicht gefragt worden, wer bist du, sondern wem kirschen du? Ich kenne es noch, als Bruder hat man gefragt, wem kirschen du? Man hat nie gefragt, wer bist du? Und, dann hat man das eben auch gesagt, ja, ich kehre dem und dem. Ah, okay, dann hat man das zuordnen können. Und so keiner lebt sich selber. Beginnt auch da damit, wer ich bin, hängt davon ab, zu wem ich kehre. Nicht, was ich tu oder leiste, sondern eher, zu wem ich kehre. Und wenn das so ist, dann ist es wichtig, dass wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, so wie es in unserem Abschnitt drinnen steht. Wir kehren ja nicht zu Jesus, wenn wir so tolle Menschen sind, so tolle Typen sind. Zu Jesus gehören heißt auch auf ihn hören. Wir haben es vorher auch gehört beim Daniel, dass es sehr wichtig ist. Und das sind alle Fragen unseres Lebens, in alle Entscheidungen. Christliche Freiheit besteht nicht darin, dass ich tue und lasse, was mir passt, dass ich mir selber lebe. Christliche Freiheit besteht darin, dass ich frei bin von eben diesem Zwang, mir selber zu leben. Und darauf vertraue, dass ich einen guten Weg finde, wenn ich auch vor allem im Blick auf Jesus bezogen lebe und entscheide dann, wenn ich dabei auch die Menschen im Blick habe, die mein Leben teilen. Und das ist wichtig, ich kann dann lassen, was sie beschwert und wiederum tun, was ihnen hilft. Wer bin ich? Ergibt sich aus dem, was mich von anderen unterscheidet und wo ich mich auch ein Stück weit abgrenze von anderen. Wer ich bin, das ergibt sich daraus, dass ich eben zu Jesus gehöre. Bemerkenswert an unserem heutigen Text ist ja, dass der Paulus von ganz praktische und konkrete Frage zu so einer grundsätzlichen Aussage kommt. Paulus beantwortet die Frage nach der Grenze des Lebens und beantwortet damit auch die Frage nach der Grenze, die wir uns selber aufrichtet und wie wir uns eingerichteten. Die spielt schlussendlich nämlich keine Rolle. Und wenn wir uns noch so abgrenzen und wenn wir uns einander verurteilen oder verachtet, es ist nicht richtig und es ist schon gar nicht wichtig. Wichtig ist Vers 9, wie wir es am Anfang gehört haben, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und wieder lebendig geworden und er ist der Herr über Tote und Lebende. Noch ein Beispiel zu eben diesem Abschnitt. Dietrich Bonhoeffer hat sein Gedicht von guten Mächten um Weihnachten 1944 geschrieben. Ihr kennt es, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ganz bewusst leben wir, so leben wir den Herrn. Wenige Monate später stand er unterm Galgen und die letzten Worte, die von ihm überliefert sind, das ist das Ende, für mich der Beginn eines neuen Lebens. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ich finde das Beispiel hat mir viel gebracht, mit Dietrich Bonhoeffer das so zu sehen. Wir streiten heute, nehme ums Fleisch essen. Wir streiten auch, nehme darum, ob Christen guten Gewissens tanzen dürfen. Früher gab es viel diskutierte Frage über christliche Rockmusik, ob Rockmusik per se nicht teuflisch ist. Es gibt Streitthemen, die kommen und andere kommen und gehen und andere, die bleiben da. Zum Beispiel Kinder- oder Erwachsenentaufe ist so ein Thema, das sich immer wieder mal höher, mal tiefer diskutiert wird. Oder auch die Gottesdienstgestaltung. Das, seit ich weiß, macht man sich da Gedanken und wahrscheinlich ihr alle auch. Oder auch neue Fragen kommen hinzu. Muss man sich jetzt eher in Dialog mit neuen oder anderen Religionen begeben? Oder wo hat der Glaube seinen Schwerpunkt? Ist es eher soziales Engagement oder ist es eine fromme Innerlichkeit? Bei allem führen wieder, bei allen Diskussionen, dass uns nicht gelingen, alles in Perfektion hinzubringen. Daniel hat es vorausgeschickt und ich möchte an dem auch noch aufknüpfen. Bei Julian Markus daheim, die in ein Schild hängen, da steht drauf, Perfect is boring, human is beautiful. Wenn man halt kein Englischkurs, das Ganze heißt, dass wenn jemand perfekt ist, das ist langweilig, menschlich zu sein, ist sehr schön. Ich denke, dass das auch wieder für uns heißen soll, wir dürfen immer wieder neu zu Jesus kommen. Und es wird nicht erwartet, dass man perfekt lebt. Allein deine Gnade genügt, gerade wenn man es gesungen geht. Die Suche allerdings nach einem verantwortungsvollen Weg bleibt und die ist uns auch Aufgabe. Unser Text, der steckt den Rahmen ab. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir dem Herrn? Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Als Konfirmand habe ich den Spruch noch auswendig lernen müssen. Die meisten von euch wahrscheinlich auch. Im Englischen heißt es auswendig lernen, learning by heart, also vom Herzen lernen. Das habe ich mir für auch gedacht, das wäre doch ein Segen, wenn wir das nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz und in der Seele wüssten. Und wenn wir das dann jeden Tag beherzigen könnten.